ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Werner Sonne. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Journalist und Schriftsteller. Viele kennen Sie aus Ihrer Zeit als Korrespondent in Washington, in Warschau, in Bonn oder Berlin. Und Sie haben gerade ein Buch über die deutsch-israelischen Beziehungen veröffentlicht, Israel und wir. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, welche Bücher Sie veröffentlicht haben, dann scheint Sie ein Land ganz besonders zu fesseln. Was ist das mit der persönlichen Beziehung zu Israel?
Ja, dazu muss man sagen, dass ich ja 1947 in die Ruinen des Zweiten Weltkrieges hineingeboren worden bin, 2 Jahre nur nach dem Ende des Holocaust. Und das hat mich immer sehr beschäftigt und geprägt. Und 1973 im Mai war ich auf der Rückreise von einer langen Dienstreise durch Asien, dann für eine Woche auch in Israel. Und damals war es dann so, dass ich mit dem Schatten der Vergangenheit belastet unter keinen Umständen auch nur ein einziges Wort Deutsch sprechen wollte. Ich wollte nicht als Deutscher erkannt werden. Und dann habe ich dann eine Frau getroffen und irgendwie kamen wir ins Gespräch und es war dann doch unvermeidbar, dass ich mich als Deutscher sozusagen outen musste. Daraufhin hat sie mir ihren Arm gezeigt und darauf eine Nummer tätowiert, und zwar eine Nummer aus ihrer KZ-Zeit. Und dann war sie sehr froh, mich zu sehen, mich, den jungen Deutschen. Und da habe ich verstanden, ich war für sie, ich stellte ihre Wurzeln dar, ich war für sie Heimat. Und das hat so eine Schlüsselrolle sozusagen gehabt und hat eine Verbundenheit zu Israel ausgelöst, die dann sich noch sehr stark gesteigert hat, als ich dann knappes halbes Jahr später in den Yom Kippur-Krieg zog als junger Reporter und für die ARD dann aus diesem Krieg berichtet habe. Und das hat eine noch viel stärkere Verbundenheit mit dem Staat der Juden bei mir ausgelöst.
Die Verbundenheit, die Sie da erwähnen, inwiefern ist das als Journalist gefährlich, da auch nicht aktivistisch zu werden?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber da habe ich ein sehr klares Selbstverständnis. Unsere Aufgabe als Journalist ist es, die Fakten zu sammeln und darzustellen. Und das möglichst gründlich und möglichst aktuell, um dann den Lesern, den Zuhörern, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Urteil zu bilden. Und das war auch in Israel genauso in meiner Israel-Berichterstattung.
Sie haben gerade gesagt, Sie waren zum Yom Kippur-Krieg, damals vor 50 Jahren in Israel. Sie haben jetzt, glaube ich, ganz tief in den Archiven gegraben und haben was finden können?
Naja, es war eine Reportage, die hier im Südwestrundfunk ausgestrahlt wurde, über einen Besuch auf den Golanhöhen. Wir waren ja auch unmittelbar an der Front. An diesem Tag waren wir an die 35 Kilometer an Damaskus herangerückt und die israelischen Behörden haben uns dann gestattet, dorthin zu fahren unter Beschuss. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir angegriffen wurden aus der Luft von syrischen MiG-Kampfflugzeugen und so. Also wir waren mittendrin und das war eben ein Teil der Wirklichkeit, die ich versucht habe, da im Radio abzubilden.
Ja, ein zeithistorisches Dokument inzwischen. Sie haben es mitgebracht. Wir hören gerade mal in einen kurzen Ausschnitt rein.
Obwohl die Israelis am Morgen nach eigenen Angaben noch 17 syrische Flugzeuge über der Front abschossen, sah es am Nachmittag so aus, als überlasse die syrische Luftwaffe die Bodentruppen ihrem Schicksal. Über dem Schlachtfeld war kein einziges syrisches Flugzeug zu sehen. Der Krieg beginnt in Israel erst etwa 25 Kilometer hinter der Front. Am See Genezareth, der etwa 30 Kilometer hinter der Hauptkampflinie liegt, rollen weiter die Touristenbusse. Erst dahinter häufen sich die Nachschubkolonnen mit Munition und Benzin, drängen sich die Lastwagen und Panzer auf den engen, aber gut ausgebauten Straßen.
Wie würde eine Reportage heute klingen?
Ja, das wäre im Kern dieselbe Herausforderung, zu zeigen, was ist. Und das ist im Augenblick natürlich, naja, sag mal, sehr komplex, weil der Gazakrieg, dessen Anfang ich ja in Israel erlebt habe, am 7. Oktober vergangenen Jahres war ich eben dort und wurde wie alle anderen um 6.29 Uhr geweckt von den Sirenen und dann 2 Explosionen über Tel Aviv. Und da hat mich gleich ein Freund angerufen und hat gesagt, hör zu, ein bekannter Militäranalyst, das ist hier keine Übung, das ist Krieg. Und dann ging es sehr schnell los mit Nachrichten, dass es Geiselnahmen gab, dass die Hamas in Israel eingedrungen ist und so. Und daraus hat sich jetzt die Frage entwickelt, wo geht es hin mit diesem Krieg? Das werden wir sicher nochmal vertiefen. Und viele, viele Fragezeichen sind auch da damit verbunden. Zum Beispiel, wer ist schuld daran in der israelischen Politik, im israelischen Militär, in den Sicherheitsbehörden, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Dann, wie geht es zu Ende mit diesem Krieg? Wann kommt er zu Ende? Haben wir im Augenblick gerade eine Phase der Hoffnung? Gibt es einen Deal? Es wird ja wieder verhandelt. Und so, und ist dieser Krieg verhältnismäßig? Auch das eine sehr spannende Frage, wenn es angeblich, ich betone angeblich, 38 Tote bei den Palästinensern gegeben hat. Diese Zahlen kommen ja von Behörden, die von der Hamas kontrolliert werden. Aber dass es viele tausend Tote gegeben hat, ist völlig klar, auch für viele Zivilisten. Die Frage steht also im Raum, ist das verhältnismäßig? Das sind alles Dinge, die man als Journalist bedenken muss.
Werner Sonne bei uns in SWR1, Leute. Sie verfolgen natürlich die Nachrichten aus Israel. Ist das denn ein Hoffnungsschimmer? Sind sich Regierung und die Hamas so nah wie nie, um ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln zu beschließen, wie jetzt am Wochenende zu lesen war?
Ja, das ist der Tenor der Berichterstattung in den letzten, sagen wir mal, 48, 72 Stunden, dass intensiv wieder verhandelt wird, auf allen Ebenen, auf der einen Seite Israel natürlich, dass eine Delegation unter der Führung des Mossad-Chefs entsandt hat. Und da geht es um Verhandlungen in Ägypten und in Katar natürlich. Auch der amerikanische CIA-Chef reist jetzt dazu und da wird berichtet, dass die Hamas sich angeblich bewegt hat. Das sind die guten Nachrichten. Nun kommt die schlechte Nachricht, die darf man eben leider auch nicht übersehen, denn gestern hat Premierminister Netanyahu ein langes Statement abgegeben und hat noch einmal erneut gesagt, jeder Deal wird es uns nicht verhindern, dass wir unsere Kriegsziele weiter verfolgen. Und die sind ja bekanntlich die Vernichtung der Hamas und die Freilassung der Geiseln. Also er hat jetzt schon ganz klar schon wieder verbal eskaliert. Und die Kommentatoren in der vergangenen Nacht haben darauf hingewiesen, dass damit, wenn man so in dieser entscheidenden Phase sogenannte rote Linien einzieht, dass man dann schon wieder zu einer Verhärtung der Positionen kommen wird oder vielleicht sogar auch kommen muss.
Die Grundlage für eine Verhandlung ist
weg. Die Grundlage für die Verhandlung wird damit erneut in Frage gestellt. Und viele Kritiker sehen das halt so, dass Netanyahu immer und immer wieder diesen Weg einschlägt aus einem simplen Grund, weil er an der Macht bleiben will. Und das hat zu tun mit der inneren Lage seiner Regierung, die ja bekanntlich besteht aus rechten und rechtsradikalen, ultraorthodoxen, ultranationalistischen Kräften, die immer wieder darauf drängen, dass der Krieg eskaliert wird. Und dem muss sich Netanyahu beugen, um ebenfalls überhaupt eine weitere Chance zu haben, an der Macht zu bleiben. Und das ist das Dilemma, in dem sich Israel gerade heute bewegt.
Was hören Sie denn aus der Bevölkerung? Sie sind ja extrem gut vernetzt, sind mehr als 50 Mal in Israel gewesen, haben viele Freunde dort. Was sagen die Menschen dort? Es gehen ja viele Menschen auf die Straße und demonstrieren.
Ja, natürlich. Also das ging ja, ich war vor einem guten Jahr, war ich auch schon im Mai mal bei einer der Mega-Demonstrationen, wo ja zum Teil über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und damals ging es ja noch um die sogenannte Justizreform. Es ging darum, ob die Netanyahu-Regierung die unabhängige Justiz entmachtet oder nicht. Und der Kern dieses Problems war ja, wie soll es mit dem Staat der Juden weitergehen? Soll es weiter eine offene, weltoffene, liberale Gesellschaft sein? Das ist durchaus ein großer Teil, das sind Millionen. Oder soll es ein Gottesstaat werden? Das ist und bleibt auch der Kern der inneren Diskussion in Israel. Und das erklärt auch die vielen Demonstrationen, die vermeintlich ein Ziel haben, nämlich die Geiselfreilassung, gar keine Frage. Aber dahinter ist eigentlich nach wie vor der Kampf zu erkennen um diese Kernfrage, wie geht es weiter mit dem Staat der Juden? Und natürlich wollen diese Kräfte Neuwahlen. Das ist ganz klar, aber das ist nicht so einfach, wie man vielleicht von außen das meinen könnte. Denn noch hat diese Regierung in der Knesset 64 von 120 Stimmen, also die Mehrheit. Und nur wenn die Knesset sich selber auflöst, kann es zu Neuwahlen kommen. Und die gegenwärtige Regierungsmehrheit hat keinerlei Interesse an Neuwahlen. Und das ist das Dilemma, in dem sich die israelische Gesellschaft im Augenblick befindet.
Ja, yes, an Israels Regierungschef gerichtet, sagte beispielsweise die Mutter einer Geisel am Wochenende, Netanjahu, wir haben gesehen, wie sie immer wieder die Abkommen im Moment der Wahrheit torpediert haben und unsere Herzen jedes Mal in Stücke gerissen haben. Wagen Sie es nicht, unsere Herzen noch einmal zu brechen. Das erreicht Netanjahu vermutlich nicht.
Ja, ich meine, die Antwort habe ich ja gerade schon vorgetragen hier. Er hat gestern ganz glasklar gesagt, jeder Deal wird uns nicht daran hindern, weiterzukämpfen. Und gerade heute Morgen, ich verfolge immer so die israelische Presse und den News-Ticker dort, gab es Meldungen, dass heute Morgen wieder Panzer in Gaza City vorgerückt sind. Und sich dieser Konflikt, den man ja eigentlich in Gaza-Stadt geglaubt hat, abhaken zu können, jetzt wieder aufflammt. Also wir sind weit davon entfernt, zu einer Beruhigung zu kommen an der militärischen Front. Und natürlich werden wir irgendwann auch in diesem Gespräch hier auf den Norden schauen müssen, wo ja eigentlich auch ein zweiter Krieg herrscht, auch auf geringerer Flamme, wenn Sie so wollen, aber doch mit einem großen gefährlichen Potenzial.
Werner Sonne ist bei uns in SWRs Leute. Nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober vergangenen Jahres stellt sich die deutsche Politik klar an die Seite Israels, denn die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsraison. Das haben wir immer wieder gehört. Sie stellen die Frage, wie weit Solidarität geht. Hat sich die Antwort darauf im Laufe der Zeit verändert?
Absolut. Also in den ersten Tagen, Wochen und in den allerersten Monaten haben wir ja immer und immer wieder gehört, das Stichwort Staatsraison, Staatsraison, Staatsraison für die Sicherheit Israels. Und es ist in der Bundesregierung damals ein Stab gebildet worden, der sicherstellen sollte, dass wir Israel helfen, ganz konkret auch mit Waffen im Übrigen. Die Bundesregierung hat ja im Oktober die Genehmigung für Rüstungslieferungen verzehnfacht auf 320 Millionen Euro. Und wir haben ja auch sofort zwei Kampfdrohnen zur Verfügung gestellt und andere Rüstungsgüter sofort dorthin geflogen, auch Munition und so. Und das hat sich dann aber relativ schnell nach dem ersten Vierteljahr verändert. Und das ist jetzt etwas, was viele Leute nicht wissen. Deshalb verweise ich jetzt mal darauf. Am 18. Januar bereits hat die Bundesregierung auf Drängen des Auswärtigen Amtes die Waffenlieferungen eingestellt. Die sind bis heute eingestellt. Und das ist ja ein extrem starkes Signal. Darüber hat man am Anfang nicht gesprochen. Aber das ist im Augenblick der Fakt. Und vor allem Außenministerin Baerbock ist ja immer wieder nach Israel gereist und hat zunehmend bei jedem Besuch ihre kritischen Töne verschärft. Und zwar ganz deutlich verschärft. Und sie hat vor wenigen Tagen eine relativ große Grundsatzrede ausgerechnet in Israel bei der Sicherheitskonferenz in Herzliya gehalten und hat dort auf die kritischen Punkte mit großem Nachdruck hingewiesen, unter anderem auch auf die Gewalt der Siedler gegen die Palästinenser und hat das scharf kritisiert, aber auch andere Punkte. Und hat natürlich auch noch einmal bekräftigt, dass es eine grundsätzliche Lösung für das Palästinenserproblem geben muss. Also insofern ist es so, dass die Bundesregierung einen komplizierten Spagat gehen muss. Einerseits zu sagen, wir halten an unserer grundsätzlichen Solidarität für den Staat der Juden fest. Und darüber kann es insoweit auch keine Diskussion geben. Aber gleichzeitig, und das hat ja auch der Bundeskanzler bei seinem zweiten Besuch in Israel sehr deutlich gemacht, muss auch auf die humanitäre Lage, die kritische humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen nicht nur hingewiesen werden, sondern es muss dort was passieren, um diese humanitäre Lage zu verbessern. Also das ist so der Spagat, den die Bundesregierung im Augenblick geht. Aber sie ist im Augenblick mehr auf der kritischen Seite.
Ja, gerade auch die Lage in Gaza, die Zivilbevölkerung. In Deutschland erleben wir da Proteste an Unis und Hochschulen. Bei der Berlinale gab es dann Vorwürfe gegen Israel, ohne den Terrorangriff der Hamas zu erwähnen. Da stellt sich die Frage, ist dieser Grat zwischen Kritik und Antisemitismus so schmal?
Ja, das ist natürlich eine der komplexesten Fragen überhaupt in der gegenwärtigen Diskussion. Da ist ja nichts zu beschönigen. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und hier gibt es ja auch sehr grundsätzliche Probleme, die damit zu tun haben, dass ja Meinungs- und Demonstrationsfreiheit bei uns ein ganz wichtiger Wert sind. Und das erleben wir ja gerade in Berlin, wo ich lebe, aber nicht nur, sondern an vielen, vielen, vielen Universitäten bei uns im Lande und an anderen Foren eben auch. Und da habe ich eine sehr klare Meinung dazu. Zum einen geht es grundsätzlich darum, dass Juden in Deutschland sicher leben müssen. Und dass wir das auch sicherstellen. Da hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe. Zum anderen bin ich aber auch sehr dafür, sich diesen kritischen Stimmen zu stellen in einem Dialog und nicht von vornherein alles abzublocken und zu versuchen, mit Argumenten zu überzeugen, auch und gerade an den Universitäten. Da, wo das, wie bei uns in Berlin, in Gewalt umschlägt, da muss der Staat natürlich auch eingreifen. Das kann nicht sein. Und das muss man von jungen Leuten, auch wenn sie engagiert sind, durchaus erwarten, dass sie diesen Schritt eben nicht gehen. Aber nochmal, ich bin sehr für einen Dialog basierend auf Argumenten. Und wenn dann solche Rufe kommen, Free Palestine from the river to the sea, dann muss man das mal auseinandernehmen, argumentativ, und darauf verweisen, was das eigentlich bedeutet, nämlich die Zerstörung Israels. Das bedeutet ja vom Jordanfluss bis zur Mittelmeerküste, und das ist das Kernland Israels. Und das will man den Palästinensern übertragen, und das würde bedeuten, dass Israel dann vernichtet würde. Und das kann nicht sein. Dass viele junge Leute, die das skandieren, wissen wahrscheinlich gar nicht, um was es da eigentlich geht. Und das sind so Slogans, da muss man eben aufklären. Aufklärung ist, glaube ich, der Schlüssel.
Wir sprechen über den Krieg in Israel. Werner Sonne ist bei uns in SWR1 Leute, und wir wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen. Robert schreibt uns direkt ins Studio über swr1.de und sagt: Ich verurteile das Verbrechen der Hamas. Ich verurteile aber auch die Kriegsverbrechen der Israelis und die Länder wie Deutschland, die Israel dazu unterstützen. Ich sehe den zunehmenden Antisemitismus in den Verbrechen der Israelis im Siedlungsbau und der nicht gerechten Ahndung von Verbrechen an den Palästinensern, der Ignoranz der westlichen Welt dazu. Die Doppelmoral der Politik ist hier grenzenlos. Er schreibt dann noch einiges weiter und hat eine Frage an Sie. Sehen Sie das ähnlich, dass die ungerechte Behandlung des Leids durch Politik und Medien einen sehr großen Anteil an der Zunahme des Antisemitismus hat?
Ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Also zum einen muss man ja sagen, dass es nicht so ist, dass unsere Medien nicht darüber berichten, dass es schweres Leid im Gazastreifen gibt. Und wir haben ja eben schon besprochen, dass auch die Bundesregierung zunehmend und sehr deutlich auf Distanz geht zur gegenwärtigen Netanyahu-Regierung, auch und gerade was die Gewalt gegen der Siedler gegen die Palästinenser angeht. Das ist ja mehrfach und gerade vor wenigen Tagen von der Außenministerin, und sie spricht ja nur aus, was die gesamte Bundesregierung denkt. Also sie wird zunehmend der Lautsprecher, wenn Sie so wollen, für die Bundesregierung in diesen kritischen Fragen. Und insofern ist es nicht objektiv nicht richtig, dass wir das alles übersehen und mit Stillschweigen zudecken. Was die Zunahme des Antisemitismus angeht, da ist das natürlich sehr viel komplexer. Da haben wir natürlich den, sage ich mal, urdeutschen Antisemitismus, den es immer latent gegeben hat, der nun sehr viel deutlicher nach außen wirkt, in auch rechtsradikalen Kreisen bei uns. Das ist der eine Faktor. Und dann haben wir natürlich auch den importierten Antisemitismus. Das darf man ja auch nicht verschweigen. Das ist so, wo bei uns sehr viele Menschen leben, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, aus einem Islamkulturkreis, wobei ich großen Wert darauf lege, hier keinen Generalverdacht auszusprechen.
Da muss man differenzieren.
Da muss man differenzieren, aber dass es den auch da gibt, ist auch klar. Und dass die Diskussion über die Zukunft der Palästinenser und Palästinas auch ein Trigger ist, um eine starke, extrem kritische Israel-Haltung einzunehmen und dann oft auch die Grenze hin zum Antisemitismus überschritten wird, ist auch klar. Also insoweit ist das halt eine sehr schwierige Gemengelage, und man muss versuchen, das angemessen zu sortieren, was schwer genug ist.
Ja, es gibt einige Aktivistinnen und Aktivisten, die dämonisieren Juden als weiße Kolonisatoren. Das war schon wenige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas zu hören. Eine Schlagzeile dabei: Antisemitismus der Progressiven. Aber von denen, die gemeint sind, würde sich doch vermutlich niemand als antisemitisch bezeichnen, oder? Was denken Sie?
Ja, das ist in der Tat so und das haben wir eben schon mal besprochen, dass man da sehr genau hinhören muss, was denn tatsächlich geäußert wird und wie das einzuordnen ist, dass die Linke seit Jahrzehnten das behauptet, dass Israel ein Kolonialstaat ist. Das haben wir in der Tat schon vor 50 Jahren gehört, als es ja das Phänomen gab, dass die extreme deutsche Linke hier, vor allem auch die RAF, ganz eng zusammengearbeitet hat mit den palästinensischen Terrororganisationen, ja, und es zu schlimmen Vorfällen gekommen ist, wo auch jüdische Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist eben nicht neu und an dem Punkt sind wir bis zum gewissen Grade heute auch wieder.
Wo führt das hin? Also wenn es so Sätze gibt wie Palästina von deutscher Schuld befreien, was ist das für ein Geschichtsverständnis?
Eines, das man auch natürlich kritisch hinterfragen muss und vor allem, da wiederhole ich mich, dass, wo man sich argumentativ damit auseinandersetzen muss. Wir kommen nun mal nicht darum herum und wir dürfen es auch nicht, uns unserer Vergangenheit zu stellen. Und daraus resultiert eben auch eine besondere Beziehung zwischen Deutschland und dem Staat der Juden. Und dazu müssen wir uns bekennen. Ich jedenfalls tue das, ohne Wenn und Aber. Das bedeutet aber auch bei mir ganz persönlich auf gar keinen Fall, dass ich jetzt unkritisch auf Israel schaue. Ich schaue im Gegenteil extrem kritisch auf die gegenwärtige Netanyahu-Regierung, die ja nur eines tut, nämlich alles zu versuchen, an der Macht zu bleiben und sich vor allem zu drücken, die ganz große, entscheidende Frage anzugehen, wie sieht die Zukunft der Palästinenserfrage aus, also die Zwei-Staaten-Lösung. Da sehe ich im Augenblick keine Lösung, aber der Frage muss sich natürlich eine künftige Regierung in Israel stellen, anders wird es nicht gehen.
Werner Sonne ist bei uns in SWR1 Leute. Das deutsch-israelische Verhältnis ist seit Benjamin Netanyahu merklich abgekühlt. Dennoch ist er der am längsten amtierende Ministerpräsident, zum dritten Mal inzwischen. Was zeichnet ihn denn aus?
Eine bemerkenswerte Haltung zu der Frage, wie kann ich am besten überleben? Das steht im Vordergrund aller seiner Bemühungen und da kennt er kaum Mittel, die er nicht anwendet, sage ich mal so, sehr vorsichtig, um das weiterhin durchzusetzen. Er geht ja Koalitionen ein, die schlimmer nicht sein könnten, das muss man ja ausdrücklich sagen und dazu stehe ich auch, denn er hat ja in seiner Regierung sehr rechtsradikale, sehr rechtsnationalistische und vor allem sehr ultraorthodoxe Kräfte, die vor allem auch ihre Wurzeln in der Siedlerbewegung haben. Und ich sag mal jetzt ganz banal, da kennt er keinen Schmerz. Und sein Ziel ist es eben, politisch zu überleben und auch zu verhindern, dass er vor Gericht gestellt wird. Es gibt ja 3 Korruptionsverfahren, die anhängig sind. Also da, wie gesagt, versucht er alles und auch das, dass er versucht, den Krieg zu verlängern. Das sagen jedenfalls viele Kommentatoren in Israel, dass das ein wichtiger Grund ist, warum es immer so weitergeht.
Ja, aber das hat ja auch fast Tradition. Also sein Vorgänger Ehud Olmert wurde wegen Untreue schuldig gesprochen. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Netanyahu wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragt. Hat das einen Effekt?
Bisher jedenfalls nicht. Man muss einfach feststellen, er ist im Amt, er hat eine Mehrheit in der Knesset und das habe ich eben schon mal gesagt, kann das gerne nochmal wiederholen. Er hat 64 von 120 Stimmen und solange das so ist, wird sich die Knesset nicht auflösen und deshalb wird es auch erst einmal keine Neuwahlen geben, es sei denn, der Druck auf der Straße in Israel wird so groß, dass es dann doch irgendwie dahin kommen würde. Aber dann brauchten sie Überläufer im Regierungslager, die das dann ermöglichen würden in der Knesset.
Ja, zu seiner Person nochmal. Er hat einen Bruder, der ums Leben kam beim Einsatz in Uganda, als israelische Sicherheitskräfte die Entführung eines Passagierflugzeugs durch palästinensische und deutsche Terroristen beendeten. Der Bruder als Kriegsheld, inwiefern instrumentalisiert Netanyahu das für sich?
Ich glaube, das ist Geschichte. Man weiß das vielleicht, aber ich glaube, nicht mal alle Israelis wissen das. Ich glaube, das kann man abhaken.
Dann gibt es Beteiligung der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Aus Ummendorf schreibt uns Eugen Holzenthaler und sagt, Israel befreit die Palästinenser von der Hamas. Naja, wir haben im Nahen Osten neben der Hamas die Hisbollah und die Houthi. Alle drei sind Terrororganisationen. Also wir müssen da auch drüber sprechen. Es gibt nicht nur die Hamas.
Absolut. Und darüber müssen wir unbedingt sogar sprechen. Wir müssen auf den Norden schauen. Seit Anfang des Gaza-Krieges gibt es ja auch da ganz erhebliche militärische Auseinandersetzungen. Auch in den letzten 24 Stunden wurde da heftig geschossen. Und dort ist ja, geht es ja um die Hisbollah. Und die Hisbollah ist eine ganz andere Macht als die Hamas. Und zwar viel, viel, viel größer, kräftiger, trainierter, besser ausgestattet. Um da ein Beispiel zu nennen, die Hamas hatte einige tausend Raketen, viele davon ja auch auf Israel abgefeuert, auch in den letzten Tagen im Übrigen. Aber die Hisbollah hat weit über 100.000 Raketen und zwar auch mit großer Reichweite. Also sie könnten mehr oder weniger ganz Israel angreifen. Und im Augenblick ist die entscheidende Frage, gibt es eine Eskalation, die dazu führt, dass Israel auch im Libanon einmarschiert? Im Augenblick ist es halt so, ich will nicht sagen, in Anführungszeichen, das köchelt so vor sich hin, das würde es zu sehr verharmlosen, aber beide Seiten haben auch ganz öffentlich gesagt, wir wollen keinen Krieg. Verteidigungsminister Gallant hat gesagt, wir wollen keinen Krieg, aber wir sind bereit, ihn zu führen. Und die Israelis haben ja auch in den letzten Tagen erhebliche Truppen an den Norden verlegt. Die Hisbollah steht unter starkem internationalen Druck, eben es nicht zu einer Eskalation kommen zu lassen. Und sie wissen ganz genau, wenn es dazu käme, dann würde Israel den Libanon, der ohnehin ja ein gescheiterter Staat ist seit langer Zeit, zurück in die Steinzeit bomben. Das ist völlig klar, das haben wir ja 2006 schon mal erlebt. Und deshalb hat die Hisbollah auch kein richtiges Interesse, es zu einem Flächenbrand kommen zu lassen. Und wir müssen den Blick dann noch kurz weiten. Denn dann wäre die Frage im Raum, was macht der Iran? Die Hisbollah ist ja, wenn Sie so wollen, bis zum gewissen Grade der verlängerte Arm des Iran. Beides sind Schiiten. Und dann müsste der Iran in irgendeiner Form reagieren. Auch der Iran hat kein Interesse daran, es zu diesem Flächenbrand kommen zu lassen. Es gibt auch intensive verdeckte Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Aber da ist überall ein Potenzial, wenn da ein paar lokale Kommandeure es übertreiben, sag ich mal hier, mit den Angriffen, dann könnte es eben so weit kommen, dass die eine oder die andere Seite noch massiver reagieren muss. Und da müssen wir unbedingt hinschauen, das ist extrem gefährlich.
Werner Sonne ist bei uns in SWR1, Leute. Wir wollten über die deutsch-israelischen Beziehungen im Hinblick auf Waffenlieferungen sprechen. Es gibt einen Deal über 3 weitere U-Boote, aber die Geschichte der Waffenlieferungen, die ist eine sehr lange. Was muss man dazu wissen?
Man muss dazu wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland unter der Adenauer-Regierung ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass der junge Staat Israel überhaupt überleben konnte. Es begann 1952 mit dem Wiedergutmachungsabkommen, wo Milliarden D-Mark in Richtung Israel geflossen sind. Was die Waffen angeht, wurde es dann richtig spannend an Weihnachten 1957, also eine kleine Delegation aus Israel zu dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß nach Hause kam, alles strengstens geheim. Und damals hat Strauß zugestimmt, Waffen an Israel zu liefern, und zwar in erheblichem Umfang, aus den Beständen der ganz jungen Bundeswehr. Und das war so geheim, dass nicht mal die Amerikaner am Anfang informiert wurden, die diese Waffen an die Bundeswehr geliefert hatten. Also da gab es dann eine Weitergabe, und auch das war ganz entscheidend, denn da waren auch Panzer dabei, Flugzeuge, Artillerie und sonstige Dinge. Und so hat es mal angefangen, und das geht ja bis zum gewissen Grade bis heute und hat sich zu einer großen Zweibahnstraße entwickelt, denn wir haben extrem enge Beziehungen auf der Rüstungsebene. Sie haben die U-Boote schon angesprochen, die sind ein ganz großer, entscheidender Teil für die Sicherheit Israels. Also 3 U-Boote werden im Augenblick gebaut, die noch größer, noch leistungsfähiger sind als die 6, die wir ohnehin schon geliefert haben, denn sie sind die Trägerwaffen für die israelischen Atomwaffen. Und die geben Israel, das jetzt wird sehr fachlich, eine sogenannte nukleare Zweitschlagsfähigkeit. Das heißt, sie können immer noch nuklear zurückschlagen, wenn Israel selbst nuklear angegriffen würde. Und das ist für die Sicherheit Israels mit der nuklearen Abschreckung ganz entscheidend. Da leisten wir einen sehr konkreten Beitrag. Und Zweibahnstraße heißt, dass wir in ganz großem Umfang auch Waffen aus Israel kaufen. Spektakulär besonders das sogenannte Arrow-3-System haben wir wenige Wochen vor dem Krieg unterschrieben. Israel wird also ein Luftverteidigungssystem an Deutschland liefern, und zwar bald schon, das in der Lage sein soll, ballistische Raketen schon im Weltraum abzufangen, also Richtung Russland oder aus Russland kommen, muss man genauer sagen. Das ist das größte Geschäft, das die israelische Rüstungsindustrie je abgeschlossen hat im Ausland, ausgerechnet mit den Deutschen. Also Sie sehen, das ist hochentwickelt, hochspannend.
Eine totale Verflechtung. Die Kapitel in Ihrem Buch, die lesen sich wirklich wie ein Thriller. Und Sie haben die Atomwaffen gerade angesprochen. Offiziell gilt Israel nicht als Atommacht. Aber alles, was man dann liest und hört, kriegt man natürlich einen ganz anderen Eindruck.
Ja, natürlich ist das so. Also jeder weiß, der sich da ein bisschen auskennt, dass Israel etwa 90 atomare Sprengköpfe hat, die sie verschießen können, sowohl mit ihren Flugzeugen wie auch mit den Jericho-Raketen und eben auch den Marschflugkörpern auf den U-Booten. Und die neuen U-Boote, die wir jetzt gerade bauen für Israel, haben eben auch die Möglichkeit, größere Raketen aufzunehmen und abzuschießen. Also da leisten wir einen großen, großen Beitrag.
Haben wir denn diese Waffenlieferungen an Israel, die diese lange Geschichte haben, ausgeblendet, die Generationen, die einfach mit dem Selbstverständnis des Friedens aufgewachsen sind?
Das haben wir ausgeblendet. Ja, das war nie ein ganz großes Thema. Das lief so nebenher mit, hatte aber immer die Dimension, die ich gerade beschrieben habe, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Da gab es auch viel Auf und Ab, das würde jetzt hier zu weit führen. Aber grundsätzlich ist es so, 1957 hat es begonnen und heute geht es immer noch weiter.
Werner Sonne ist bei uns in SWR1 Leute, Journalist und Schriftsteller. In den vergangenen Jahren hat man den Eindruck, sind von Ihnen zig Bücher entstanden. Sie kommen einem vor fast wie eine lebende Schreibmaschine. Was treibt Sie denn an?
Entschuldigung, wenn ich jetzt mal lache, was diesen Vergleich angeht. Lebende Schreibmaschine, okay. Also richtig ist daran, dass ich eine Reihe von Büchern veröffentlicht habe. Und als politischer Journalist erwartet man ja von mir, dass ich mehr oder weniger kluge Sachbücher schreibe. Und das habe ich ja auch getan mit mehreren. Darunter auch so ein Buch über Atomwaffen zum Beispiel. Okay, das erwartet man von einem, der lange, lange Jahrzehnte in der Politik als Journalist unterwegs war. Was man von mir auf keinen Fall erwartet ist, und das tue ich eben auch, dass ein Mensch wie ich auch Romane schreibt. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt meiner Arbeit als Schriftsteller.
Wie sind Sie dazu gekommen, eben von dem harten politischen Geschäft dann zu Romanen?
Ja, ein Motiv räume ich ein, ist ja genau das, dass man mir das nicht zutraut, dass ich Romane schreibe, wo es ja auch um Gefühle geht, große Konflikte geht, um menschliche Auseinandersetzungen und solche Dinge. Aber, und ich bekenne mich, da ich ja lange in Amerika gelebt habe, ausdrücklich dazu, dass Bücher, Romane auch unterhalten dürfen. Das ist ja im deutschen Literaturbetrieb nicht so populär, sagen wir mal so.
Das Feuilleton rümpft dann die Nase,
oder
was meinen Sie?
Ganz genau, und ich tue es trotzdem. Das war so ein Motiv. Und dann ist jetzt eine lange Geschichte, aber der Faktor Spaß spielt dabei eben auch eine ganz entscheidende Rolle. Das räume ich ja gerne ein. Ich bin gerne kreativ, kann das da ausleben und tue das auch relativ regelmäßig.
Womit haben Sie sich womöglich dann selbst überrascht, wenn Sie ja von einem ganz anderen Arbeiten kommen und dann im Roman eben auch mal den Geschichten freien Lauf lassen können?
Naja, überrascht habe ich mich selber nicht, aber natürlich sind die meisten auch Politthriller. Und insofern haben auch ein paar Kritiker bemerkt, dass der Kerl sich da offenbar auch ein bisschen auskennt. Und ich habe auch ein Buch über den Ukraine-Konflikt geschrieben, allerdings noch vor dem eigentlichen Krieg. Und ein Leser hat geschrieben, ich hätte das irgendwie vorhergesagt. Gut, das ist jetzt eine etwas große Nummer. Ich habe lieber eine Nummer kleiner. Aber gut, ich beschäftige mich eben auch in meinen Büchern mit der Politik in Thrillerform. Und das macht mir halt auch Spaß. Dazu stehe ich hier gerne.
Sie können ja als Schriftsteller dann die Weltgeschichte auch an gewissen Punkten einfach anders verlaufen lassen. An welchem Punkt hätten Sie das jetzt in Realität wirklich gerne gemacht?
Naja, ich habe unter anderem auch mit einem amerikanischen Co-Autor zusammen ein Buch über nuklearen Terrorismus geschrieben. Und da spielt der Nahostkonflikt eine große Rolle. Und da kommt auch ein amerikanischer Präsident drin vor. Der klingt da so ein bisschen wie ein gewisser Trump in diesem Buch. Und da würde ich mir schon einen anderen gerne wünschen. Aber natürlich ist es viel reizvoller, eine solche Figur zu beschreiben, als jemand, der ein Gutmensch ist.
Werner Sonne bei uns in SWR1 Leute richtet gerade noch mal seine Uhr, nimmt den Stift in die Hand und ist wieder sendebereit. Also Sie sind heute Morgen hier reingekommen und hatten gleich die Zeitung, das Handy aufgeklappt hier, die Uhr gleich auf den Tisch gelegt. Das machen wenige Gäste so. Sind Sie einmal Journalist, immer Journalist?
Also wir sind doch Kollegen. ich komme vom Westdeutschen Rundfunk, Sie arbeiten hier. Und ich habe ja viele, viele Jahre auch beim Radio verbracht. Ich fühle mich in jedem Hörfunkstudio sofort wie zu Hause. Und das ist auch heute Morgen so. Und mit so einer netten, professionellen Kollegin macht es natürlich doppelt Spaß.
Jetzt haben Sie zwischendurch immer mal wieder die Gelegenheit genutzt und haben die Nachrichten gecheckt. Sie gucken direkt Nachrichten aus Israel an. Was haben Sie denn heute im Verlauf des Vormittags, was wir jetzt vielleicht nicht mitbekommen konnten, gehört aus Israel?
Ja, natürlich geht es um die Frage, wie geht es im Gaza-Krieg weiter? Und da sind heute Morgen israelische Panzer wieder vorgerückt in Richtung Gaza-Stadt und dort sind neue Kämpfe ausgebrochen. Und was die Israelis gerade, während wir hier zusammensitzen, auch beschäftigt, ist eine Äußerung des rechtsradikalen Finanzministers Smotrich, der heute Morgen gesagt hat, vor dem Hintergrund des anstehenden, möglicherweise verhandelten Geiseldeals, das sollte man unter keinen Umständen machen, sollte unter keinen Umständen den Krieg in Gaza stoppen. Ganz im Gegenteil, das sei eine große Torheit, hat er heute Morgen wörtlich gesagt, und man müsse den Hamas Kriegern das Genick brechen. Das ist das, was gerade so in Israel heute Morgen eine Rolle spielt. Und natürlich muss man zu Hamas noch einmal eines zum Schluss dieser Sendung sehr deutlich sagen. Ich war am 7. Oktober in Israel dabei, als dieser Krieg losging. Und eines ist ganz klar, wer hat ihn damals gestartet? Es war die Hamas mit einem brutalen Angriff, wo über 1200 Menschen umgebracht worden sind, auf das Schlimmste, verbrannt worden sind, erschossen worden sind und mit einer unglaublichen Brutalität. Das muss man immer wieder mal in Erinnerung zurückrufen. Und dass die Hamas eine Organisation ist, die von Anfang an die Zerstörung Israels als des Staates der Juden in ihr Programm geschrieben hat. Das darf man nicht unterschlagen in einer solchen Sendung. Und jetzt geht es aber in der Tat um die Frage, wie wird dieser Krieg beendet? Kommt es zu wirklich erfolgreichen Verhandlungen über einen Geiseldeal? Und da hat ja der Ministerpräsident Netanyahu gestern nochmal sehr klar gemacht, dass Israel sich das Recht vorbehält, weiterzukämpfen und die Kriegsziele zu erreichen. Das heißt also, die Hamas zu zerstören. Und damit, das ist das der Stand heute Morgen, wo es leider schon wieder sehr viele Fragezeichen gibt.
Dennoch nochmal zurück zum 7. Oktober 2023, als Sie in Israel waren und den Kriegsausbruch miterlebt haben. Sie schreiben, Ihr erster Gedanke war, Geschichte wiederholt sich. Denn auch damals, vor 50 Jahren im Yom Kippur-Krieg, gab es eben keine konkreten Warnungen des Geheimdienstes. Also auch das ist etwas, was ein wichtiger Punkt ist, den man vielleicht als Parallele sehen kann.
Nein, das ist ja viel schlimmer. Es gab ja konkrete Warnungen sowohl 1973, wo es vor den Augen der Israelis
am Suezkanal,
genau, das war und ist die Parallele. Und auch hier gab es ja, und das wird ja immer deutlicher, Warnungen, nicht zuletzt von einer jungen Analystin im Militärgeheimdienst, die ganz klar gesagt hat, ich sehe hier immer wieder Manöver, die eindeutig Kriegsvorbereitungen sind. Und genau wie 1973 war es hier auch so, die Vorgesetzten haben gesagt, ach, die machen da nur Manöver, das war 73 so und das war da auch so. Das war die Arroganz der Macht, das muss man ganz deutlich sagen. Die können uns nichts. Das war damals und diesmal genauso. Und so ist es leider dazu gekommen, zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und wenn wir jetzt zum Schluss nochmal Bilanz ziehen, wo sind wir da eigentlich? Also es gibt die offene Frage, wie geht es weiter im Gaza-Streifen? Aber es gibt vor allem die dahinterstehende riesige Frage, wie geht es mit der Palästinenserfrage überhaupt weiter? Und mit dieser Regierung geht es überhaupt nicht weiter. Das ist völlig klar. Die würde sofort auseinanderfliegen. Und natürlich ist die Hamas auch kein Partner, mit der man eine Zwei-Staaten-Lösung verhandeln kann. Und die Führung in Ramallah, die hochkorrupte Führung unter Mahmoud Abbas, eben auch nicht. Und deshalb zähle ich leider, und das muss ich zum Abschluss dieser Sendung sagen, zu den Skeptikern, die sagt, mit diesen Spielern im Nahen Osten wird es eine Lösung nicht geben. Nur wenn überall ein Neuanfang zustande kommen würde im Konjunktiv, kann man überhaupt eine Hoffnung haben.
Ja, das teilen Sie, glaube ich, die Meinung mit dem Historiker Moshe Zimmermann, der kurz nach dem Angriff der Hamas bei uns in der Sendung sagte, es liegt einfach daran, es gibt zu viele Hitzköpfe gerade an der Macht.
Absolut. Und diese Hitzköpfe haben vor allem ein Ziel, sie wollen an der Macht bleiben. Und sie wollen natürlich, und das hat auch tiefe historische und biblische Hintergründe, sie wollen vor allem Judäa und Samaria, und das ist die Westbank, für die Juden erhalten.
danke erstmal für Ihre Einschätzung. Also Fragen, die uns weiterhin beschäftigen werden. Danke für den Besuch in SWR1, Leute, Werner Sonne.
Herzlichen Dank, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.